Ich habe Komfort gebucht, weil ich dachte, dann wird es vielleicht ein bisschen gemütlicher. Aber ich habe das Wort Alpin, ist ja eine Alpenüberquerung, voll dumm eigentlich, nicht richtig wahrgenommen. Ja. Ich habe mich aus dem Redaktionssessel direkt auf 2300 Meter geschossen. Okay. Und das war natürlich ein Fehler. Die anderen haben da irgendwie High-Intense-Training vorher gemacht. Und ich habe auch, glaube ich, festgestellt, dass ich ein bisschen zu hohen Blutdruck hatte. Es war ganz schlimm. Du läufst ja morgens los, 7.30 Uhr, raus aus der karierten Bettwäsche um 6.15 Uhr, frühstücken, packen und dann los.
Die Moderatorin Bärbel Schäfer über ihre heldenhafte Alpenüberquerung, die ihr, auch wenn sich's hier nicht so anhört, letztlich unheimlich gut getan hat. Die Natur ist meine Kraftquelle, sagt die 60-Jährige, die für ihr letztes Buch über ein Jahr lang jeden Samstag einen Schäfer und seine Herde besucht hat. Wobei das irgendwann keine Besuche mehr waren, sondern richtige Arbeitseinsätze. Was hat sie da über die Natur, über die Schafe, über den Schäfer und über sich selbst gelernt? Was könnte sie mit ihrem Hirtendiplom jetzt alles anstellen? Und warum musste ihr Dackel Rübe mal in einem Jeansladen übernachten? Das und viel mehr erzählt sie hier bei mir im Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß mit Bärbel Schäfer.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Bärbel, herzlich willkommen.
Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist.
Gerne. Du rufst, ich komme.
Wie geht's dir in diesem November 2024?
Ja, also ich würde sagen, politisch ist ja einiges los in unserem Land. Seit dem 7. Oktober, das Jahr davor, hat sich einiges verändert, glaube ich, für jüdische Bürger und Bürgerinnen in diesem Land und nicht nur in diesem Land. Und ansonsten, habe ich neulich im Nebel, im November-Nebel, meinen neuen Hund gesucht. Der ist abgehauen. Das wäre so eine Zusammenfassung.
Ist aber des wieder Novembers. Da, oder?
Der ist wieder da, ja. Also ein bisschen wie Trump, der ist auch wieder da. Ja, das war ja der Schock, glaube ich, für uns alle jetzt im November, oder?
Ja, ich hatte vor kurzem Ralf Möller hier sitzen und der ist.
Amerikaner. Hat er eigentlich große, die amerikanische Staatsbürgerschaft?
Hat er, ja. Und er hat mir wortreich erklärt, warum das jetzt super ist, dass Donald Trump wieder da ist. So kann es einem hier drin also auch gehen.
Du hast es auch nicht leicht.
Sei froh, wenn da nur der Hund wegrennt.
Ja, aber gut, mal gucken, was auf uns zukommt, ne? Was auf Europa zukommt. Ja. Ich glaube, wir werden alle jetzt noch mal ein bisschen wachgerüttelt und durchgeschüttelt und mal sehen, wie wir diese Zeit dann auch nutzen werden.
Es ist jetzt gerade halt, man wacht morgens auf und hört dann wieder, wer ein Ministeramt bekommt und denkt so, oje, wie das wohl wird. Ja. Also ein bisschen Angst macht's schon. Du hast den 7. Oktober angesprochen. Du bist vor 20 Jahren dem jüdischen Glauben oder zum jüdischen Glauben, wie sagt man denn, nicht übergelaufen, nein, eingetreten.
Übergelaufen sagt man nicht, aber bei den Beschuggenen eingetreten, wollte ich sagen.
So ähnlich.
Ja, konvertiert.
Für deinen Mann, kann man das sagen, für Michel Friedmann?
Ich glaube für mich, weil würde ich mich von meinem Mann trennen, was jetzt kein Plan ist und was ich auch nicht vorhabe, weil ich da sehr, sehr glücklich bin in dieser lebendigen Beziehung, muss man das ja für sich entscheiden.
Ja.
Und ich bin aber kein religiöser Mensch, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, aber trotzdem hat die Familie eben einen Glauben und man ist natürlich dann auch irgendwie eingebunden und engagiert in der Gemeinde und da, ob man jetzt aktiv ist oder nicht oder gläubig oder nicht, das hat ja, glaube ich, jeder mitbekommen, dass Antisemitismus gerade in unserem Land einen sehr starken Aufwind hat.
Wie erlebst du das?
Muss ich nur mein Mailfach aufmachen.
Tatsächlich?
Ja. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn wir an diesem Sonntagmorgen schön unser Gespräch hören, wäre es einfach schön, wenn danach mal keine Hassmails wären.
Mhm.
Also der Zugang bei allen, die Druck bekommen oder sich äußern, oder ist ja eigentlich über Social Media oder eben über Mails.
Und wie gehst du damit um?
Ja, ich erstatte dann sehr viele Anzeigen und leite das weiter, je nachdem, die Leute schreiben ja nicht mehr versteckt, sondern sehr offen zum Teil. Und man fragt sich dann eigentlich immer, woher kommt die ganze Wut und woher kommt eigentlich der Hass? Also warum sind in diesem Fall jetzt Juden oder Jüdinnen oder jemand, der sich für Demokratie oder Freiheit einsetzt, eigentlich so einem Aggressionspotenzial ausgesetzt. Das ist ja auch, weiß ich jetzt nicht, als Beispiel Düsen Tekkal macht ja ganz viel in unserem Land oder auch viele, viele andere, die sich für eine diverse, bunte, engagierte, demokratische Gesellschaft äußern. Und das scheint ein großes Reizthema zu sein bei vielen, die einfach eine rückwärtsgewandte, extrem konservative oder eben rechtsgerichtete Politik wollen. Ne?
Jetzt stehst du in der Öffentlichkeit, dein Mann steht auch in der Öffentlichkeit, dass ihr dazu Zielscheibe werdet, ist leider ein bisschen eingepreist wahrscheinlich oder nicht zu vermeiden. Du hast aber zwei Söhne.
Kriegen die das auch mit?
Ja, da will ich jetzt nicht so gerne drüber reden, mhm. aber ich glaube schon, dass die kriegen das jetzt nicht unmittelbar mit. Aber ich denke, wir sollten einfach alle aufpassen, dass wir rücksichtsvoll wieder miteinander umgehen. Ja, dass man kann ja politischen Diskurs führen und kann ja. das ja auch machen, aber ich bin schon jemand, der, glaube ich, nicht mundtot zu machen ist, wenn es um Demokratie geht. Also eine Form des politischen Miteinanders, die ich nun sehr feiere. Das ja. ist anstrengend und das nervt und da müssen wir alle immer einen Kompromiss finden. Und wir haben ja auch gerade gesehen, mit all den Trümmern der Ampeln, wohin das führen kann. Aber die Alternative ist, glaube ich, nicht gut.
Ja, nee, da bitte weiter streiten.
Ja, und muss aber jeder machen, auch
ja.
du.
Ja,
ja, also wir sind ja alle dann gefragt. Ich glaube, wenn man das immer nur auf ein oder zwei oder fünf oder zehn Leute überträgt und sagt, okay, der spricht für mich, dann wird irgendwann die Demokratie auch ein bisschen müde.
Nein, ich wollte das nicht auf dich, in meinem persönlichen Fall, nicht auf dich abwälzen. So, gut, dass du da bist, Bärbel. Mach mal was für die Demokratie. So ist es nicht. Dein Hund ist dir in den Nebel gerannt, in den November-Nebel. Ich möchte dich kurz an einen Hund erinnern, der leider schon im siebten Hundehimmel, schon ja. ein bisschen länger,
ja.
da wahrscheinlich.
Meiner jetzt oder deiner?
Ja, deiner. Nein. Ja. Ich hatte leider noch nie einen Hund, konnte deshalb auch keinen betrauen.
Ja, du verpasst ja unglaublich viel.
Ich weiß.
Bist du Katzenfan oder hast du Meerschweinchen oder du bist der Hamstertyp?
Ich habe zwei Katzen, bin gar kein großer Katzenfan, aber die ich jetzt habe, sind natürlich die tollsten, klar. Nein, ich habe nie einen Hund bekommen als Kind und jetzt ist es einfach nicht möglich.
Möchtest du drüber reden?
Ja, wenn ich mich da mal öffne. Ja. Nein, aber ich möchte mit dir über Rübe sprechen.
Oh, unser alter Raubattack, oh mein Gott, ja stimmt.
Weil,
oh
wenn
Gott,
ich dir,
das
wenn
war
ich,
schlimm, da habe ich ein schlechtes Gewissen.
Wenn ich dir die Reizworte gebe, Bremen, Jeanspalast und Rübe.
Ja, dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen.
Das war
da
mein
musst
Ziel.
Da musst du noch Björn Borg sagen, als der hing als Plakat in einem Jeansladen und hatte einen freien Oberkörper und ich weiß jetzt gar nicht mehr,
welcher. Nicht der Dackel,
ne? Nicht der Dackel, sondern dieser frühere schwedische Tennisspieler und der hatte sich immer sehr heiße Tennisduelle geliefert mit John McEnroe damals. Mhm. Björn Borg eher der Grundlinienspieler, John McEnroe der lebendige auch ans Netzstürmer und jemand, der sich immer sehr aufgeregt hat. Eigentlich bin ich auch John McEnroe-Fan, aber in diesem Jeansladen hing eben dieses Björn Borg-Poster und ich habe gesagt, bin da rein und habe gesagt, ich muss dieses Poster haben, ich spiele selber Tennis.
Wie alt warst du?
Ich war vielleicht so, keine Ahnung, 13, 14, okay. 12, irgendwas ja. sowas, 13 wahrscheinlich. Und dann habe ich den da zugelabert, den Verkäufer, bis der mir das Plakat da von der Wand geholt hat. Dann war Feierabend, dann musste er abschließen, dann musste er das Licht ausmachen. Ich komme nach Hause, habe das Plakat, erzähle der Familie beim Abendessen davon. Und dann sagt meine Mutter auf einmal, ja, wo ist denn Rübe eigentlich? Gut, der saß dann auf dem Stapel Jeanshosen, als wir dann nochmal hingefahren sind. Und den habe ich einfach im Laden vergessen, weil ich so glücklich war mit Björn Borg.
Und der musste dann die Nacht im Jeanspalast verbringen.
Ja. Ja, es gab jetzt nicht irgendwie eine E-Mail-Adresse oder was, wo man hätte anrufen können oder so.
Und wie
kein Hausmeisternummer.
Seid ihr wieder nach Hause? Ihr habt
ja,
dann gedacht,
wir haben dann
der
durch die
da
Scheibe, dann, ja, der lag da, der hatte sich da eingerollt und meine Mutter dann, na, wir können ihn da noch nicht lassen, wir müssen die Polizei. Ja. Und dann sagt, ach komm, der Penta. Gut, da hat er natürlich sein Geschäft da in dem Laden gemacht, das war ein bisschen unangenehm, das mussten wir dann beseitigen am nächsten Tag. Der war natürlich, der musste ja irgendwann mal Gassi gehen.
Ja, ja.
Ja.
Okay.
Gut, wir waren die Ersten am nächsten Tag, als der Laden wieder geöffnet hat.
Und hat dann, okay, sein Geschäft. Ich frag nicht nach, wo der jetzt sein Geschäft
hat. Nein, so einfach da auf dem.
Auf die Jeans.
Nein.
Auf die 501.
Auf die 501. Da war er sehr respektvoll, er hat den Boden gewählt.
Ja. Tolle Geschichte, die ich dir jetzt quasi abbringen ja. musste. So schön. Du hast Tennis gespielt damals, hast du ja gerade gesagt.
Ja, genau.
Sehr, sehr gut.
Ja, meine Eltern haben sich auf dem Tennisplatz kennengelernt. Kinder müssen ja immer eigentlich das machen, was die Eltern gerade machen. Ne? Gehen die campen, angeln die oder fahren die Skateboard oder Kanu, keine Ahnung, meine haben halt Tennis gespielt, also haben wir auch alle Tennis gespielt.
Gelingt dir das, dass deine Kinder das mögen und machen, was du vorlebst?
Ja, also ich habe jetzt leider irgendwie durch lange Zeit in Amerika irgendwie blöde Muskelfaserrisse und konnte nicht Tennis spielen, aber die haben auch andere Sportarten versucht, sind dann aber auch beim Tennis gelandet.
Ja, weil oft gelingt es eben nicht, ne? Man lebt irgendwas
vor. Was wolltest
vor,
du denn? Was sie gerne machen.
Ja, was langweiliges Laufen wäre natürlich schön, aber ist langweilig.
Ja.
Ist für Kinder langweilig, muss man auch wirklich sagen.
Ja, ja. Hast du mit Wandern versucht, ist
ja,
auch
ja,
immer schlimm.
Da gehen die mit.
Ja?
Ja, ja, doch.
Aber
auch mehrtägig und so.
Ja?
Doch auch noch.
Oh, super.
Ja, ja. Meine Kinder sind noch nicht so alt wie deine.
Ja, gut. Gut. Nee, aber das ist schon ist ja ein sehr schöner Sport. Also ist sehr taktisch, ist sehr läuferisch, ist sehr, ist auch ein Einzelsport. Also du kannst nicht die Schuld auf ein Team oder eine Mannschaft schieben. Ja. Klar, auf Wind und Wetter und Licht und Schläger und Beseitung und all solche blöden Sachen, aber
bitte, das gehört, das ist doch das Erste, was man lernt beim Tennis, dass man vorwurfsvoll seinen Schläger anschaut, wenn der Ball irgendwo hingeflogen ist.
Ja, ja, genau.
Und das gehört dazu.
Ja, aber bei uns hatte ich das Gefühl, anders als vielleicht heute, dass die Eltern haben uns da irgendwie abgesetzt, aber die standen nicht am Spielfeld dran oder sind nicht davon ausgegangen, dass wir mal Profis werden oder schon in der unteren Liga sich so dafür einsetzen, dass man das Gefühl hat, oh mein Gott, ist doch einfach nur ein Ballwechsel hier bei Hobbyspielern am Nachmittag. Da ist schon teilweise eine sehr scharfe Stimmung.
Ja, durchaus. Und damals war es, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen lockerer. Hast du auch, wie ich es gemacht habe, stundenlang auf Garagentore gedonnert und dich in der Nachbarschaft
unbeliebt gemacht?
Unfassbar beliebt gemacht.
Ja, oder immer mit dem Fahrrad endlos mit so einem gelben Minirad zum Club gefahren und dann an der Ballwand. Gut, hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Schulnoten, aber dem einen Mathelehrer konnte ich den Ausschlag von oben beibringen. Dann habe ich in Mathe noch 2 Punkte mehr bekommen, aber... Es war ein schlechter Deal. Ich habe zu viel Tennis gespielt und zu wenig Hausaufgaben gemacht.
Ja, ich würde das heute sofort unterschreiben. Sport, wichtig. Draußen sein, wichtig.
Wichtig.
Alles gut, wenn nicht sogar wichtiger.
Ja.
Schön. Du hast ein Buch geschrieben, das mir viel Spaß gemacht hat. Eine Herde Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben, sehr griffiger Titel.
Ja. Na gut, wenn du joggst und läufst, dann läufst du ja vielleicht auch mal auf Waldwegen oder Wiesen und Weiden und dann kommst du ja vielleicht auch mal an der Schafsherde vorbei.
Auf jeden Fall. Und vor allem natürlich beim Wandern. Und gerade das ist natürlich für Kinder ein Traum, wenn dann die Schafherde kommt. Aber du hast tatsächlich so gemacht, du hast ein Jahr lang jeden Samstag verbracht bei einem Schäfer und hast da gelernt und mitgemacht und glaube ich auch ganz viel gespürt. Das kommt zumindest rüber.
Das ist lieb, dass du das sagst, ja. Würde ich alles bestätigen mit ja. Also ich hatte ja 3 ernste Themen vorher, das Thema Holocaust, Einsamkeit, Trauer nach dem Unfalltod meines Bruders und ich dachte, ich muss mich mal wieder, du hast es hier schon aufgezeichnet, mit dem grünen Band, mit der Natur wieder verbinden, weil wir so viel in technischen Räumen sind. Wir sitzen vor den Reglern, am Radio, machen wir ja beide, Mikrofone, Technikkabel. Und ich hatte überhaupt gar kein Verhältnis mehr richtig zum Draußensein. Und da wollte ich richtig auch physisch wieder anpacken. Und Schafe waren immer so eine Fantasie aus der Zeit Bremen, Norddeutschland, Lüneburger Heide, Spaziergänge mit den Großeltern, wenn die wie so ein wabernder Schwarm immer so auf einen zukam und man stand daneben und wurde dann, ja, von 400, 600, 800 Schafen kamen dann auf uns zu. Das war so schön und Urlaub an der Nordsee, da gibt es natürlich auch die Schafe auf der, irgendwie hatte ich immer das Gefühl von so Deichkind, Matschkind, Freiheit und auch dieses Unterwegssein. Also es hat mich immer fasziniert, ist ja ein Traditionsberuf und ich war jetzt aber bei keinem Wanderschäfer, sondern am Samstagabend dann auch immer wieder schön zu Hause bei meinem Mann. Also ich habe nicht die Ehe riskiert, aber ja, Wanderschäfer ist ja nochmal was anderes, wenn du da mit 600 Schafen unterwegs bist.
Jetzt stelle ich mir vor, du hast die Idee, das Projekt zu machen, meldest dich bei einem Schäfer und der muss doch denken, oh je, jetzt kommt nicht nur so eine Stadt-Tussi, sondern auch noch eine Medien-Tussi.
Ja.
Und die möchte da irgendwie dann Glanz und Glamour und steht da auf den Stöckelschuhen in der Weide. Und, keine Ahnung, oder in den weißen Sneaker, egal.
Ja, genau.
War da nicht erstmal eine gesunde Skepsis? Weil Schäfer sind ja eher
schweigsam,
ein bisschen wortkarg, können gut mit sich alleine sein, mögen es vielleicht manchmal sogar lieber mit sich alleine sein. Wie war die Reaktion?
Also mit dem Alleinesein haben der Schäfer und ich schon mal etwas gemeinsam und ja, der hat es natürlich auch gleich so geschrieben, sind sie die Bärbelschäfer, von der ich denke, dass sie die Bärbelschäfer sind, auf jeden Fall klingen sie so forsch und dann hat er sich aber auf das erste Treffen eingelassen und ich wusste gar nicht, was will der jetzt von mir, fragt er mich Schafsrassen ab oder will der wissen, was die fressen oder keine Ahnung, ich war auf jeden Fall sehr aufgeregt, es war super kalt im Januar und ich stand da mit Shellack und Gummistiefeln und dachte irgendwie, mein Gott, wie wird das werden und es war wie du sagst, eine sehr schwierige Annäherung, weil ich wollte gleich was tun und aus diesem Handeln heraus vielleicht Fragen stellen, machen wir ja gerne. Und das, was ich dabei fühle, während ich etwas erledige, dann notieren. Aber mit einem schweigsamen Schäfer musste das Eis erstmal gebrochen werden.
Heißt das, du hast die ganze Zeit geredet?
Ich habe gelabert und gelabert
und immer mehr und immer mehr.
Ich habe am Ende, habe ich glaube ich, alte Shaun das Schaf-Folgen erzählt. Und habe dann aber auch gelernt, das auszuhalten. Mhm. Dass jemand, wir kennen das ja gar nicht beim Radio, dass eine große Pause entsteht oder dass man auch mal nichts sagt. Das kennen wir natürlich privat, aber wenn jetzt Rotlicht an ist, geht es ja eigentlich immer nahtlos weiter und wir spielen uns die Bälle zu, im besten Fall mit dem Gegenüber. Und da hatte der natürlich überhaupt gar keinen Handlungsdruck. Aber er hat mich durch dieses Jahr, und zwar fast ein bisschen mehr, im Buch ist es jetzt ein Jahr, durchgetragen. Er hat mich an seinem Wissen teilhaben lassen. Er hat seine Welt geöffnet. Und wir sind ja in einer sehr schnellen Welt. Wir sind in einer Medienwelt, wo jeden Tag was Neues reinkommt. Und in diese, ja, ich habe so beschrieben, er hat eigentlich mir wieder der Langsamkeit auch nochmal die Tür geöffnet und das Schneckentempo gezeigt. Und alles braucht Zeit. Ob nun etwas wächst, ob die Lämmer eingegliedert werden in die Herde, die Schwangerschaft, die Geburt, das Schlachten, was auch immer. Alles braucht Zeit. Und er ist ja jemand, der eigentlich wenig an seiner Tätigkeit verändert hat in all dem Laufe der Jahre. Der sehr nachhaltig arbeitet, der versucht, alte Pflanzen, auch eine alte Schafsrasse, die der Zackelschafe, eben wieder zu vermehren und diesen Eingang runterschalten, einfach mal gucken und beobachten, nicht sofort beurteilen, einordnen. Ja. Also das war toll in diesem Jahr, das habe ich mitgenommen.
Aber warst du erstmal auf Bewährung? Also habt ihr erstmal gesagt, jetzt versuchen wir es mal 4 Wochenenden und wenn wir dann merken, die Schäfer redet immer noch so viel und er immer noch so wenig, dann ist vielleicht besser, man lässt sein, oder war gleich klar,
passt? Also ich dachte, nachdem ich dann völlig durchgefroren an der Tankstelle auf dem Rückweg mir erstmal eine Portion Pommes gekauft habe und zu Hause ein warmes Bad, das war's, der meldet sich nicht mehr. Mhm. Aber 5 Stunden später sagt er, nächste Woche da und da, dann schickt er mir immer die Koordinaten. Und wir haben einen sehr feinen Humor entwickelt, der sehr ruhig so sich hin und her geschossen hat. Wir sind beim Sie geblieben, aber er hat seine Erfahrung und sein Wissen geteilt. Mhm. Und er ist ja sonst auch jemand, der mit Schulklassen mal kommuniziert oder an Volkshochschulen vielleicht auch mal mit 3 Schafen hingeht und einen Kurs im Schafescheren gibt oder so.
Also nicht völlig verstockt.
Nicht völlig verstockt. Mhm.
Und ist da eine Freundschaft entstanden?
Freundschaft ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist eine gemeinsame, also bei ihm ist es ja sein Beruf. Und von meiner Seite ist ein großer Respekt und einfach eine Dankbarkeit. Also wir reden ja alle von 4-Tage-Woche und gucken schon, wann haben wir vielleicht unseren nächsten Brückentag. Also wir beide natürlich nicht, aber viele andere machen das natürlich. Und dass jemand sich so hingibt, dieser Verantwortung für eine Herde, ohne Kompromisse, bei Wind und Wetter, zu jeder Jahreszeit, unabhängig ob Feiertage sind oder nicht. Und diesen Respekt habe ich natürlich im Buch auch gefeiert ihm gegenüber. Und ich glaube, das hat er einfach gemerkt, dass ich das sehr wertschätze und dass die Fragen dann ja auch immer professioneller wurden.
War er denn neugierig auch auf dein Leben? Hat er gesagt, darf ich mal mit ins Studio, darf ich mal gucken, wenn irgendwie Promis vorbei?
Nee, er will die Natur, er will die Schafe, er will gucken, haben die Moderhinke, ist der Boden feucht, müssen wir umweiden, müssen wir Hecken schneiden, also das ist sein Thema.
Hat er dich ein bisschen bemitleidet, dass du so christliche Sachen machen musst? Immer in Räumen.
Ja, der ist ein Draußenmann.
Ja, ja.
Also ich habe mit seinem, der Sohn, der junge Schäfer, ist ja auch ganz viel dabei gewesen und ein super Typ, der unabhängig von vielen Helikoptermüttern, die man ja aus der Innenstadt kennt, wo die schon sagen, Kevin Marvin, nicht auf den Baum klettern, ist der natürlich so ein richtiges Dorfkind mit roten Wangen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und dem habe ich 1-2 Mal gesagt, du, hier ist die und die Veranstaltung, willst du da mal kommen oder komm noch mal nach Frankfurt, ich hole dich ab und bring dich auch abends hier zurück. Ich sage, nein, ich fahre doch nicht in die Stadt, wenn ich hier Trecker fahren und sägen kann und so, ja. Also da gab es wenig Interesse.
Ja, also als ich das Buch gelesen habe, da habe ich habe das aber öfter mal, so eine Sehnsucht, genau so mal raus und wieder Natur und alles langsam und ruhig und so.
Und bist du der schon mal nachgegangen, der Sehnsucht?
Nicht länger, sondern natürlich in Urlaub. Urlauben schauen wir immer, dass wir draußen sind oder an Wochenenden wandern und so dann schon. Mhm. Aber es geht natürlich immer wieder zurück, manchmal zu schnell und dann ist man wieder in diesem...
Ja. Und das hat mir, also einmal in der Woche eine, auch das war ja, wir haben uns ja teilweise um 5 Uhr morgens getroffen, 5.30 Uhr, 6 Uhr, also er hat früh angefangen. Und wenn man dann abends vorher lange moderiert hat oder eine Veranstaltung hatte und dann stand ich da morgens manchmal und habe noch auf ihn gewartet mit meinem Kaffee, dachte, was macht ihr, wie bescheuert ist das eigentlich? Sind Schafe jetzt wirklich die schlauesten Tiere? Was können wir davon mitnehmen? Und dann bin ich immer erfüllter und angereicherter. Mhm. Und die Erfahrung machst du ja auch aus der Natur zurückgekommen. Es gibt wirklich auch Kraft, ist so ein Auftanken. Also habe ich in der Trauer auch erlebt, aber da nochmal anders. Nicht so durchrasen jetzt mit dem Fahrrad, sondern ja auch in einem Schritttempo. Mhm.
Und du fragst dich in dem Buch ja auch, könnte ich's auch dauerhaft? Oder also bei dir habe ich die Sehnsucht schon auch gespürt, aber natürlich auch die Freude dann, du führst mit deinem Mann da natürlich ein ganz anderes Leben, dann da geht man
also
auch mal ins Café und frühstücken.
Also ich könnte es mir für mich, machen wir auch nicht so oft, aber der Frühstück gerne zu Hause und ich mache ein super Frühstück natürlich. Aber ich habe jetzt das Hirtendiplom, ich könnte natürlich sofort in Schottland, Neuseeland oder hier im Siebengebirge irgendwo eine Herde übernehmen. Das ist ja auch immer lustig, nach Lesungen wurden mir schon Herden angeboten. Von Schäfern, das ist dann immer sehr, dann denke ich mal, oh mein Gott, jetzt gibt's Kontrolle hier, die dann niemanden finden, der die Herde übernimmt. Die haben dann vielleicht 80 Schafe oder 120.
Frage ich mal Bärbel Schäfer.
Frage ich mal die Bärbel, die hat ja ein Buch über Schafe geschrieben. Und das berührt mich dann schon, aber mein Mann in Gummistiefeln und auf der Weide, das ist, glaube ich, eher schwierig.
Deine Familie war nie dort. Ich glaube, ein Sohn hat dich mal begleitet.
Ja.
Oder der ist mal mit.
Ja.
Aber sonst war
doch,
das
die Stadtkinder waren da auch schon mal mit. Ja, klar. Die lieben das dann natürlich. Mhm. Ne?
Du hast mal gesagt, das fand ich schön, die Schafe sind die Beamten unter den Tieren.
Mhm. Die mögen einfach Routine.
Routine, Beständigkeit.
Ja. Die mögen im Grunde wie so Pauschalurlauber, wissen die einfach gerne, da ist die Weide, da ist vielleicht die Rasenart, und die mögen einfach ein super Buffet. Und die Weide ist ja für die ein tolles Buffet. Wenn das abgefressen ist, vertrauen die dem Schäfer, kennen natürlich die Stimme, reagieren auf seine Rufe und wissen dann, wenn die nächste Umweidung passiert, er wird uns dahin führen, wo wer immer ein bisschen frecher ist, wer andere Wege geht, wer mal einfach über die Zäune springt, das sind natürlich dann eher die Ziegen. Mhm. Aber die Schafe haben gerade die weiblichen Linien, die Schwestern, die Tanten, die Cousinen, die Mütter, die unterstützen sich auch.
Ja.
Also eigentlich machen die Mädels da eigentlich alles. Sorry, Jungs. Ja, die gliedern die Lämmer in die Herde ein.
Du sagst ja, die Böcke kümmern sich um nichts.
Nein,
also,
nur um sich selbst.
Nur um sich selbst.
Und damit sind sie zum Teil schon überfordert.
So. Kann man was fürs Leben lernen.
Ja.
Aber gibt es bei Schafen eigentlich Individualität? Dass die irgendwie, dass man wirklich, wenn du kanntest diese Herde dann zu sagen, okay, das ist so ein bisschen
das Sommersprossige, war das Hektische, der eine brauchte immer Nähe, dann gab es eins, die stand immer neben mir und wollte, die stand einfach und hat sich immer so halb angelehnt, wie so ein kleiner Schatten. Da gibt's, es gibt auch Freundschaften. Also wenn dann die Nacht kommt und die liegen in Gruppen zusammen, die passen aufeinander auf. Wenn das eine ein Lämpchen hat, lässt man dann die Mutter auch mal in Ruhe fressen und dann passt die beste Freundin oder die Schwester drauf auf. Also es ist schon verrückt gewesen.
Aber das ist doch toll, oder? Wenn man die Zeit hat, sowas zu beobachten und sowas wächst dann ja auch von Woche zu Woche.
Du lernst ja auch anders zu gucken. Also wenn du je mehr du weißt, der alte Bedeker-Spruch, nur das, was du weißt, siehst du. Und das ist dann schon faszinierend. Ja. Auch das Vertrauen zu haben. Da hat er mich mal mit so einer kleinen Gruppe der Herde dann auch mal die Umweidung alleine machen lassen. Also wenn man dann die Verantwortung hat, das ist schon schön gewesen.
Ja. Aber auch spannend, ne? Also du hast schon beschrieben in dem Buch, wie kitzelig das ist, wenn man weiß, ich habe jetzt den Job, ich muss jetzt aufpassen, dass die hier nicht ausbüchsen oder am SUV hängen bleiben.
Ja, genau. Oder wo die Leute am Anfang, wenn du eine Straße überquerst, alle total nett sind und dann sagen, oh, die Kinder machen Fotos, guck mal, Schafe, wie süß. Und dann wird natürlich mit dem elektrischen Fensterheber die Scheibe runtergefahren. Weh, das Sackelschaf zerkratzt meinen Black, Schattierung, Lackierung und dann... Habt ihr eine Versicherung? Und so, also da sind die Leute auch extrem ungeduldig. Man muss ja manchmal die Straße absperren bei einer Umweidung und da muss man einfach mal 3 oder 5 oder 7 Minuten warten, bis die Herde dann auch wirklich mit den kleinen Lämpchen dann drüber war. Und da stellt man doch schon eine leichte Gereiztheit fest bei dem einen oder anderen.
Es gibt ja Schäfer, die machen das dann nur mit Polizeischutz sozusagen, oder? Weil sie sagen, diese Aggression, die einem da dann entgegenschlägt.
Hatten wir auch. Du hast dann so eine richtige Telefonkette, was weiß ich, wenn du irgendwie über Gleise musst oder über die Straße, dann je nachdem, was das dann für eine befahrene Straße ist, hilft die Polizei schon mal.
Okay.
Dankeschön.
Du,
also danke an die Polizei.
Habe ich schon verstanden. du hast das über ein Jahr gemacht und jetzt wieder total losgelassen oder hast du was ins normale Leben mitnehmen können?
Ich habe das wie so ein Leistungssportler gemacht. Ich habe so langsam die Samstage dann abgebaut, abtrainiert. Dann hatte ich wieder Sehnsucht, dann habe ich es wieder gesteigert. Mhm. Dann war ich jetzt im Frühling dann zum Scheren wieder da, dann fragte auch mal. Dann hat er gesagt, kannst du am Sonntag zum Umweiden kommen? Ich habe gesagt, geht nicht, da habe ich auch Sendung. Er sagt, kannst du doch mal die Sendung ausfallen lassen oder verschieben. Genau. Aber nein, klar. Geht nicht. Und jetzt weiß er einfach, wenn er Hilfe braucht, dann bin ich da.
Oder wenn du Hilfe brauchst.
Oder wenn ich
Helfe. Wenn es dir mal nicht so gut geht, ist es dann, wäre das der, wenn du jetzt sagst, es kann ja immer mal wieder persönliche Krisen geben. Du hattest auch schon, wir können auch noch drüber reden, dir ist ja einiges widerfahren, auch was du verarbeiten musstest. Aber wäre das jetzt ein für dich bekanntes Ventil, dass du sagen könntest?
Also Natur auf jeden Fall. Um Kraft zu tanken, ist es für mich immer Natur, ob man dann ans Meer fährt oder eben zu den Schafen. Ich glaube, dass dadurch, dass das ein ganz anderer Alltag ist, als den wir als Medienschaffende haben, hast du ja wirklich eine ganz andere Wahrnehmung. Ob du die Kälte spürst, die von unten durch die Gummistiefel hochkriecht oder die Luft riechst und andere die Geräusche wahrnimmst, das Kauen, dieser Gestank der Schafe auch, ja. All diese Dinge, ja. Also mehr jetzt als Glauben. Natürlich auch Freundschaften, die Reibung, die Nähe miteinander, mit Menschen ist natürlich sowieso das Wichtigste. Aber Natur empfinde ich als ganz starke Kraftquelle. Ich habe im Sommer, du wanderst ja auch gerne, diesen E5.
Du hast den gemacht?
Ja, die Alpenüberquerung. Schlimm. Ich habe Komfort gebucht, weil ich dachte, dann wird es vielleicht ein bisschen gemütlicher. Aber ich habe das Wort alpin. Das ist eine Alpenüberquerung, voll dumm eigentlich, nicht richtig wahrgenommen. Und dann hast du ja die Täler und die Spitzen und hoch und runter, das war schon.
Aber ihr habt es geschafft?
Ja.
Okay.
Also ich habe es ja alleine gemacht. Also alleine? Mit einer Gruppe.
Ach so, mit Freunden? Oder?
Nein, mit irgendeiner, also nicht irgendeiner, einer offiziellen Gruppe mit einem Bergführer.
Und jetzt interessiert es mich, du kommst zu dieser Gruppe, der Bergführer, du hast doch den ganzen E5 durchmoderiert.
Oder Nein, ich hatte totale Atemnot beim Hochstieg. Ich habe ganz schlimm. Ich habe mich aus dem Redaktionssessel direkt auf 2300 Meter geschossen. Und das war natürlich ein Fehler. Die anderen haben da irgendwie High-Intense-Training vorher gemacht. Und ich habe auch, glaube ich, festgestellt, dass ich ein bisschen zu hohen Blutdruck hatte. Mein Auftritt kam, als wir oben waren, beim Höhenwanderweg und beim Abstieg. Da hatten alle anderen Knieprobleme. Aber hoch, ich habe hinterher erstmal wieder angefangen zu schwimmen und zu laufen und meinen Blutdruck wieder auf normale Höhe zu kriegen. Es war ganz schlimm. Du läufst ja morgens los, 7.30 Uhr, raus aus der karierten Bettwäsche um 6.15 Uhr, frühstücken, packen und dann los.
Aber ist doch herrlich, weil du nichts anderes zu tun hast, als einfach nur
den Berg hoch zu laufen.
Berg hoch.
Ja, das stimmt.
In den Rhythmus kommen.
Ja.
Und dann, also klar, wenn man leidet, ist nicht schön, aber
ich habe einfach geschwiegen, das ging dann auch. Ja.
Weil ich hätte sonst gesagt,
aber hast du doch bestimmt auch schon gemacht.
Was
denn? Gibt auch E5-Touren mit Kindern. Wenn deine gerne wandern, ist das super.
Ja, ich glaube, allzu gewalttätig darf es dann auch nicht werden. Nee. Man muss schon so eine Mischform finden aus Genuss und Wandern.
Ja.
Aber toll, stolz auf dich, finde ich super.
Finde ich auch ganz gut.
Ja.
Aber das war eben auch Natur. Mhm. Und du bist dann eben weg von allem. Du bist auch weg vom Handyempfang. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Auch von Informationen, die wir versuchen immer sofort einzuordnen. Und manchmal braucht man einfach auch ein bisschen Ruhe und mal drüber nachdenken. Das ist ganz gut. Man hört auch die innere Stimme wieder.
Mhm. Die innere Stimme, finde ich, hat man hier auch gehört in deinem Buch. Ich möchte dir jetzt nicht dein eigenes Buch vorlesen, aber
ich fand so
ein paar Stellen, das tauchte immer mal wieder auf, so das Thema Vergänglichkeit und wie die Zeit rast. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, weil es mich persönlich auch beschäftigt, habe ich da mal was
raus.
Weil selbst ich älter werde. Ich darf mal kurz vorlesen. Wieder ein Sommer, den es loszulassen gilt. Einen und noch einen. Wie viele Sommer reihen sich wohl noch auf meine Perlenschnur des Lebens? Aber nichts rein, gar nichts lässt sich halten. Alles rinnt an mir vorbei im 24-stündigen Takt. Es gilt zu speichern, was das Erinnerungsnetz einfängt. Ich will mich vor die Zeit werfen und um eine Atempause bitten.
Ja, Halt mal kurz an, ist gerade so schön.
Ja.
Halt mal inne, liebe Zeit, und lass uns das doch mal genießen. Und dann machst du einen Wimpernschlag und schon wieder ist eine Woche um. Mhm. Und das, die Zeit, wenn du so routinierte Abläufe machst, ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen dazu, wenn ganz viele Einflüsse da sind, hat man immer das Gefühl, die Zeit rast. Und da hatte ich immer das Gefühl, sie geht ein bisschen langsamer. Und trotzdem kriegst du natürlich die Jahreszeiten sehr viel intensiver mit auf dem Land und die Veränderung der Tiere eben auch, der Natur, der Farben, des Geruches und kann man nicht anhalten.
Aber ist es was dich generell beschäftigt? Ich meine, wir sehen es ja an den Kindern, ne? Irgendwann kommt dir mal wieder, du machst eine Datei auf dem Computer und dann siehst du die da irgendwie mit vier am Strand sitzen, die sandeln da.
Ja.
Da wird es mir sofort warm, aber auch schwer ums Herz.
Ja.
Richtig, mein Gott,
warte mal,
vorgestern.
Bis sie ausziehen.
Ja, ganz schlimm. Manchmal wünsche ich mir das, ehrlich gesagt, und dann werde ich sofort todtraurig. Also das ist immer ganz nah beieinander.
Weinst du schon in deine Stuttgart-Bettwäsche dann? Ne?
So. Ja. Aber genau, genau dieses, Mensch, jetzt mach mal langsamer. Ja. Also das rast
Nein, das
alles
Leben
so voll
ist
ein.
Ja auch, ich meine, ich schöpfe ja aus dem Vollen. Ich kann wirklich sagen, ich bin beschenkt mit Freundschaft. Ich weiß, was Liebe ist. Ich werde geliebt, ich habe geliebt oder ich liebe ja immer noch. Ich mag Familie. Ich war ja ein absoluter Spätzünder und habe immer gedacht, ach komm, Familie, wer braucht das denn und so. Ja, und das macht so einen Spaß und all das spüre ich so intensiv und denke dann, und das war in diesem Jahr mit dem Schäfer auch nochmal so, wie so eine Membran, durch die das alles so durchströmt. Und dann will man das Schöne irgendwie umarmen und sagen, kurz mal Stopptaste drücken, ja. Mhm. Hat man ja auch, wenn man sich in die Wellen schmeißt im Meer oder was weiß ich, mit dem Fahrrad einen Abhang runterfährt oder ein tolles Gespräch führt oder... Ja, ich meine, wir haben ja auch das Geschenk, dass wir einen Beruf ausüben, den, also auf jeden Fall kann ich das für mich sagen, der mich erfüllt und der so abwechslungsreich ist. Und dieses Beschenktsein zwischendurch innezuhalten und sagen, ja, danke, das ist richtig toll, bitte lass es jetzt noch einfach so bleiben.
Das ist, also so ist es positiv, wenn man aber natürlich sagt, oh, es rinnt mir alles, es rinnt mir so zwischen den Fingern, dann ist ein trauriger Gedanke.
Ja, den habe ich natürlich in Bezug auf die Menschen, die mit denen ich intensiv im Austausch war, mein Bruder zum Beispiel. Und wenn aus diesem Dialog dann ein Monolog wird und du denkst, oh, jetzt sind es ja doch schon 8 Jahre, jetzt sind es 9 Jahre und es gibt keine neuen emotionalen Geschichten zu unserer Beziehung und zu unserem Austausch und zu unserer Intensität. Wir haben eine Firma zusammengeführt, wir haben da in der WG zusammen gewohnt und so weiter. Und da ist dann natürlich Zeit, da wird sie schwer, da wird es wie so ein Rucksack und man schaut sich zurück und denkt, ja, jetzt bist du schon wieder 10 Jahre älter und hast diese 10 Jahre so intensiv gelebt und bei ihm natürlich zu schnell gefahren auf der Autobahn bei Nieselregen. Ist das durch diese Dummheit nicht weitergegangen, nicht weitererzählt. Auch, dass wir nicht weiter gestrickt worden.
War 2013, glaube ich, dass er da verunglückt ist, tödlich auf der Autobahn. Mhm. Und danach hast du ein Buch geschrieben.
Ist da oben jemand?
Ist da oben jemand. Da hast du also A, die eigene Trauer erforscht, aber auch andere befragt dazu und natürlich auch so diese alte Frage gestellt. Ist da oben jemand, gibt es die höhere Macht, die vielleicht helfen kann? Du hast keine gefunden damals.
Hast
zumindest.
Du jetzt gespoilert, also das ist im Grunde das Fazit.
Das Buch müssen Sie nicht mehr kaufen, das habe ich Ihnen schon gesagt.
Nein, aber es haben dann damals unglaublich viel gesagt, ach, jetzt ist er doch auf der Wolke, jetzt sieht er doch, was du machst und dann dachte ich immer, was soll der da auf der Wolke? Der soll hier runterkommen. Ich will mich mit ihm streiten und wir wollen uns um die Fernbedienung streiten oder gemeinsam kochen oder in Urlaub fahren oder Skifahren. Und viele haben gesagt, ja, der Glauben schenkt Trost und so. Und ich habe ja nie Halt gefunden im Glauben. Also weder als ich protestantisch war noch jetzt. Das ist jetzt für mich keine Kraftquelle. Und dann habe ich eben Menschen gefragt, wie geht denn eigentlich Glauben? Die das von sich behaupten können und habe mich auf so eine Reise begeben und ja, habe spannende Menschen kennengelernt, Rabbiner, Imame, Pastorinnen und die konnten das halt alles.
Ja. Bist du neidisch?
Nee, aber ich denke, es könnte auch ganz schön sein, wenn man das so nutzen kann, aber dann brauche ich ein reales, was Greifbares gegenüber. Also jemand, mit dem ich mich dann doch austauschen kann. Mhm. Da hätte ich das Gefühl, das ist dann auch wie so ein Monolog.
Aber wenn dir jetzt andere Menschen sagen, doch, doch, da gibt's was, da gibt's jemand, das ist dir nur nicht genug. Also was bräuchtest du denn für einen Gottesbeweis? Was müsste denn
passieren? Naja, das weiß ich jetzt nicht. Es ist für mich einfach keine Anlaufstelle, um Fragen zu stellen oder um da einen Halt oder einen Trost zu finden. Ich finde das sehr schön, wenn man das zusätzlich für sich nutzen kann. Und das machen ja auch viele Menschen, führt ja auch zu vielen Konflikten, Religionen, aber so im persönlichen, privaten, das als Leitplanke auch zu haben, als Gerüst zu haben, das habe ich jetzt nicht so gespürt, dass das für mich da ist.
Das heißt, die lieben Menschen um dich rum geben halt, die Natur, hast du schon gesagt.
Ich glaube schon, dass durch die Reibung, die man miteinander hat, durch das Fragen stellen, durch Kommunikation, wir schon unsere Flügel ausbreiten und uns größer oder in schlechten Beziehungen kannst du ja auch klein gemacht werden, dass das für mich wichtig ist. Also Begegnungen sind mir schon wichtig. Oder ich ziehe ja auch viel aus Begegnungen.
Ja. Ich habe durch die Bücher, die du geschrieben hast, dich ehrlich gesagt anders kennengelernt, weil sonst halt immer voller Energie und gerne mal laut und fröhlich und mit viel, viel Humor. Und dann hast du das Buch Avas Geheimnis, da geht es um Einsamkeit. Meine Nachmittage mit Eva, eine Holocaust-Überlebende, also das geht wirklich tief. Ganz kurz das Thema Einsamkeit. Ist es was du befürchtest oder was du, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es in deinem schnellen Leben wirklich eine Rolle spielt.
Also es gab auch Phasen von Einsamkeit. Es gab natürlich die Pubertätsphase, wo wir alle so randommäßig rumlaufen und denken.
Ganz allein.
Ganz allein. Keine da ist auch nicht. Niemand am Horizont, da ist auch kein Licht. Ja, ich sehe das bei nahen Angehörigen, die einsam sind oder von denen ich denke, die sind vielleicht einsam. Und das, ich habe oft Menschen im Gespräch, die vor sehr großem Publikum auftreten und dann, das hast du ja auch, ins Hotelzimmer gehen und da ist dann niemand. Ja, und dann bist du wochenlang auf Tour und die auch sehr einsam sind, erfolgreiche Autoren und es ist ja ein Thema, andere Länder haben dazu Ministerien, also England hat das, Japan eben auch, wir haben darüber lange gelacht und ich glaube im Rahmen der Pandemie haben wir alle so einen kleinen Windhauch davon gespürt, wie das ist. Nun bin ich nicht in dieser Spirale, dass ich auch Verhalten von anderen anders interpretiere oder denke, die sind jetzt alle gegen mich oder die Kollegen lachen in der Kantine. Vielleicht lachen die doch über mich, aber ich nehme das nicht persönlich. Und jemand, der schon lange allein und zurückgezogen ist, der verändert sich dann ja der Blick auch auf andere. Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Aber es ist etwas, was wir auf kommunaler und städtischer Ebene regeln, nicht über Ministerien. Und da habe ich das Gefühl, dass Politik das auch endlich erkannt hat. Ich habe das Buch ja vor 2 Jahren ist das rausgekommen. Da war man fast noch ein bisschen früh bei dem Thema. Also Frankfurt hat schon viel gemacht. Die haben schon Einsamkeitscafé und Veranstaltungen. Aber mittlerweile haben die Kommunen wirklich auch mehr Geld dafür und zu sagen, wir müssen irgendwie Räume schaffen, das müssten wir eigentlich architektonisch schaffen, das müssten wir ziehen uns ja alle zurück, wir sind ja jetzt nicht, keine Ahnung, wie in Italien oder Spanien haben wir so Marktplätze oder stellen die Stühle vor die Tür, wo man sich sieht, wir machen ja eher die Tür zu und vielleicht muss man da auch gucken in generationsübergreifenden Wohnformen oder mehr mit Plätzen, wo wir uns begegnen können.
Zumindest, vor allem muss man es so niedrigschwellig machen, dass man sich wirklich hintraut. Ich meine, wenn ich nachher einen Wahnsinnsraum geschaffen habe für 4,5 Millionen Euro.
Und dann sitzt du da ganz alleine und keiner kommt vorbei.
Dann kommt keiner vorbei.
Ja, und du hast noch nicht mal einen Hund.
So.
Mit dem Hund kommt man ja immer ins Gespräch.
Den ich im Jeansladen vergessen kann, wenn ich das nochmal aufreiße.
Ja, mach's ruhig.
Nein, aber ich glaube, es ist mittlerweile wirklich anerkannt. Es macht krank. Es ist ein riesiges, fieses Problem. Und,
es kostet uns als Gesellschaft unglaublich viel. Ja. Es hat natürlich gesundheitlich. Aber wir verzichten ja auch auf das Talent all dieser Menschen, die sich dann zurückziehen. Das denke ich natürlich auch. Und man hat ja immer das Gefühl, dass man eben sagt, ja, schaff dir doch einen Hund an, geh doch in einen Verein. Dann ist man ja auch schnell mit Ratschlägen da. Wir, die wir uns leicht sozial verbinden können. Das ist schon, wenn du nicht so ein Netz hast oder so ein Urvertrauen oder wenn einfach auch Lebenswunden da sind, die dich dann ja richtig katapultieren auf diesem Planeten der Einsamkeit. Das ist schon schwierig gewesen.
Und je länger es dauert, desto schwieriger wird es natürlich.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Großes Problem.
Ja.
Wie macht ihr das eigentlich an Weihnachten?
Wenn ich wir haben Hanukkah. Juden feiern Hanukkah.
Ja klar.
Aber und in diesem Jahr ist es fast parallel. Und meine Mutter feiert ja Weihnachten, also das, machen wir so
deswegen
Mix.
Deswegen frage ich.
Weinuka.
Ihr macht Weinuka?
Ja, wir machen von allem das Beste. Mhm. Ja, weil Hanukka ist ja ganz schön. Du hast dann 8 Abende und 8-mal Freunde. Es geht einfach ums Zusammensein, um Reden, sich begegnen. Und es gibt auch kleine Geschenke. Aber wenn du 8 Abende hast, kannst du ja nicht jedes Mal das große Geschenk raushauen. Mhm. Also.
Welches Buch verschenkst du an Weihnachten? Muss ich dich natürlich fragen, als große Bücherexpertin.
Ja, muss ich mal sehen. Also... ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich habe das gerade gestern eingepackt. Dann, wenn er die Sendung hört, ja, dann kriegt er das vielleicht mit. Also ich habe jetzt am Sonntag in der Sendung Kelsey Dehnert gehabt. Ist jetzt ein total anderes Thema, aber die beschäftigt sich mit Armut. Mhm. Und das finde ich ist ein super Buch, weil die schreibt über sich, über Alleinstehende. Und ich habe zwei Freundinnen, die auch allein, nicht allein stehen, sondern allein erziehend sind. Und den schenke ich zum Beispiel das Buch von Kelsey Dehnert über Armut.
Dann empfehle ich dir noch von Dominic Blue, dem Schriftsteller, der 10 Jahre auf der Straße gelebt hat. Sein zweites Buch, sehr lesenswert, Die Straße im Kopf.
Ja.
Jetzt brauche ich aber auch noch einen schönen Roman.
Also wenn man so Familienromane macht, mag, die zum Beispiel am Niederrhein spielen und Familie, wo das schön ist, aber auch irgendwie immer ein Problem, bisschen dörflich, bisschen viele Vorurteile, dann könnte man von Anne Gesthusen lesen, das Leben hatte mit uns was anderes geplant oder hatte, glaube ich, was anderes vor. Damit liegt man, glaube ich, nicht falsch. Mhm.
Dann nenne ich dir noch Joachim Meyerhoff, den Neuen.
Ah. Oh mein Gott, der Neue.
Unbedingt. Ja. Unbedingt lesen.
Ich liebe Joachim Meyerhoff.
Eben.
Ja. Wann wird es wieder so, wie es niemals war?
Das war
das Erste.
Das war das Erste, genau. Und jetzt, man kann auch nach oben fallen, heißt, glaube ich, das Neue. So ähnlich.
Ja, gut.
Sehr lesenswert.
Ja, hast du schon gelesen?
Ich bin
das wünsche ich mir dann. Okay, das
sobald ich dich jetzt hier verabschiedet habe,
ja, gehst du wieder,
ich wieder lesen.
Ja.
Lese ich direkt weiter. Also noch ein paar kleine Buchtipps. So, es geht ja auf Weihnachten. Und ich finde, Bücher verschenken ist einfach, also für mich ist Weihnachten Bücher verschenken.
Ja. Also verschenkst du auch noch was? Ihr seid jetzt nicht in dem Team, wir schenken uns nichts mehr?
Nein, auf gar keinen Fall.
Weil du auch gerne Geschenke auspackst und was hast?
Ja, aber weil ich gerne, also ich finde, den Kindern was schenken ist immer noch einfach großartig und die freuen sich und das ist toll. Und dann Bücher schenken an alle, die jetzt nicht mehr so, die irgendwie aus der Elektronikecke bedient werden müssen.
Jasmin Kunke ist noch gut, White Lives Matters.
Mhm.
Mhm. Das Rassismus-Thema ist auch schön.
Auch schön.
Nein, es ist gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Das Rassismus an sich ist natürlich nicht schön, aber das ist ein sehr spannendes Buch. Mhm. Das ändert die Perspektive, ist auch gut. Ja, die Kinder bringen dann diese Aufregung mit, ne, und diese Vorfreude. Und dann wird man selber wieder so ein bisschen kindlich. Das ist schön.
Und was sie mitbringen, ist dieses, es soll jedes Jahr genauso sein wie in den letzten Jahren.
Mhm.
Und das finde ich schön.
Diese Beständigkeit,
Totale Beständigkeit.
Genau.
Und die tut uns dann wieder gut, weil dann haben wir so ein bisschen das Gefühl, so schnell rast es vielleicht doch nicht.
Ja, genau.
Diese alte Angst, dass alles so schnell geht.
Ja, genau. Ja, in 4 Wochen ist dann ja soweit.
So.
Dann weiß ich, wo du bist am 24.
Mhm. Bärbel, ich danke dir, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Lieber Jörg, danke für die Einladung.
Guck, dass dein Hund nicht wieder im Nebel verschwindet.
Der sitzt vorm SWR jetzt im Auto. Ich muss gucken, dass
ehrlich
er die
jetzt?
Scheibe nicht von innen anatmet.
Hat sie mitgebracht?
Nein, der ist noch so jung. Dann fiepst er hier rum und dann will der hier mit den Pfoten auf den Tisch und so. Und dann dachte ich, du hast Katzen, du willst das vielleicht nicht.
Nee, ich will ja Hunde um mich haben. Die Hunde kriegen hier dann immer Besucherausweise. Das ist sehr schick.
Okay, das ist ja lustig.
Das wäre lustig gewesen. Also, mach's
nächstes
gut.
Nächstes Mal.
Grüß deinen Hund, grüß alle deine Lieben und hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke für die
Dankeschön.
Einladung.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.